Also ich wollte schon beim Intro sagen, ne? Also bei allem dem, was du aufgezählt hast, Kochbuchautorin, den riesigen Foodblog schon seit 2011, eigentlich müsste Jenny den Podcast hier führen und uns einladen. Weil irgendwie gefühlt in allen, vielleicht bis auf die Größe der Social Media Kanäle, hat sie mehr Erfahrung und ist größer und erfolgreicher als wir. Aber von daher können wir heute auch noch was lernen.
Das ist auf jeden Fall.
Ich glaube, wir können gegenseitig viel voneinander lernen, ne? Weil jeder hat so seinen Fokus und seinen Schwerpunkt und seine Expertise.
Kochen und Kohle aus dem Leben erfolgreicher Foodblogger. Mit spannenden Hintergrundgeschichten, interessanten Foodfacts und Erfahrungen aus der Selbstständigkeit als Content Creator mit Jasmin und Daniel.
Herzlich willkommen zur heutigen Folge Kochen und Kohle mit Daniel von Fitalian Cook und mir, Jasmin von 15 Minuten Rezepte. Heute sind wir nicht alleine, denn die liebe Jenny von Familienkost ist dazu gekommen und ich freue mich sehr, dass du da bist, Jenny.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Vielleicht kennt ihr Jenny schon, sie hat einen großen Instagram-Account mit 260.000 Followern, ist bekannt aus diversen Zeitschriften wie Eltern, Obia Community oder Land und Kind und hat einen ganz erfolgreichen Foodblog und ist auch auf Pinterest mit über 10 Millionen Aufrufen vertreten. Sie bloggt und schreibt alles um gesunde Kinderernährung, Familienkost, wie der Name schon sagt, und ist auch ausgebildete Ernährungsberaterin. Jenny, schön, dass du da bist und ich würde direkt mit einer Frage starten. Gibt es ein Thema, wo die Community immer auf dich zukommt? Also wo du sagst, das ist schon irgendwie ein Thema, was viele beschäftigt.
Mein Kind mag nur Nudeln pur.
Echt?
Das kenne ich. Oder mit Tomatensauce.
Genau, wie kann ich mein Kind mag zu wenig Gemüse. Hast du Tricks, wie ich das meinem Kind untermogeln kann?
Was ist denn dein Trick? Das würde mich auch sehr interessieren. Wie kriege ich die Kinder ans Gemüse essen, außer dass ich die...
Also
selbst gestern habe ich eine Gemüsesoße gemacht. Ich habe auch so ein Rezept mit Pasta mit verstecktem Gemüse, wo ich alles quasi in den Ofen packe und dann durchpüriere. Aber selbst das hat schon ausgereicht, dass da so kleine grüne Punkte von der Zucchini drin waren, dass meine Große gesagt hat, nee, mag ich nicht. Ich hätte lieber wieder einen Toast mit Frischkäse.
Ja.
Was ist da dein Trick? Wie kriege ich die Große dazu, ihr Gemüse zu essen?
Wie alt ist denn deine Große?
Die ist jetzt 3,5. Die wird jetzt im Sommer wird die 4.
Also so groß ist die Große gar nicht.
Ja.
Die andere ist jetzt gerade 2, also von daher.
Ja, also mein Trick ist ja einer, ich habe ein paar Tricks und ein Trick ist ja, dass ich eben Gemüse püriere, sodass ich es nicht mehr sehe. Aber wenn du dann die grünen Punkte siehst und als 3,5-Jährige bist du gerade in dem Alter, dass du weißt, grün ist giftig oder du bist darauf gepolt von unseren Vorfahren her. Ne? Das hat uns ja früher das Überleben gesichert. Und dann sind die grünen Punkte da das Problem an der Sache wahrscheinlich. Nicht der. Vielleicht die Zucchini scheren, dann sind die grünen Punkte nicht mehr drin.
Ah, das ist schon mal ein guter Tipp. Einfach schälen. Ja. Da bin ich jetzt gar nicht drauf gekommen, ich hätte sie ganz weggelassen, aber ja, macht Sinn.
Es gibt auch so den Trick, ne, wenn Kinder, das ist ja auch das Unbekannte, was sie ablehnen. Das ist jetzt nicht das Gemüse an sich, aber das ist das Unbekannte, so wie wenn wir jetzt nach Japan fliegen oder irgendwo hin und auch erstmal den Teller zur Seite schieben, weil wir nicht wissen, was uns erwartet.
Ja.
Und das kann man kombinieren, indem man so Sachen nutzt wie Kinder lieben Herzen oder kleine Jungs lieben LKWs oder Mädchen, nicht nur Jungs. Und wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Brot aussteche als LKW, ja, dann mache ich das nicht, weil ich früh so viel Zeit habe, um das Brot auszustechen, sondern weil ich will, dass mein Kind sieht den LKW und denkt, den kenne ich, ich werde es mal probieren. Und so kriege ich über diese Erfahrung und diese Emotionen neue Lebensmittel in das Kind. Das ist ein Trick. Gibt noch mehr.
Sehr spannend.
Lass das Kind mitkochen, ne? Das ist ja auch dann...
Ja,
das machen wir auch. Wir haben so einen Lernturm und auch so Kindermesser und sowas, dass sie da mitschneiden kann. Aber selbst das kam schon zu der Situation, dass wir gemeinsam was gekocht haben, was sie dann hinterher nicht gegessen hat, obwohl sie sich das gewünscht hat. Also total bescheuert. Ja,
sehr cool. Jenny, wir haben uns ja schon persönlich in Berlin kennengelernt und ich fand da auch total spannend. Da hast du ja einen Workshop gegeben für einen Partner, für einen gemeinsamen von uns quasi. Und da hast du den Workshop geleitet. Und ich fand auch da hast du das so toll gemacht, weil du hast das genau wie gerade total gute Tipps an die Hand gegeben, die leicht umzusetzen sind und die halt einfach nicht zu kompliziert sind. Meine Kinder sind ja schon ein bisschen älter. Der Große ist schon fast 14 und die Jüngere ist auch, also meine Kleine ist 9, im Gegensatz zu Daniels Großen, die 3 ist. Da ist das Thema bei mir schon ein bisschen weiter im Hintergrund für die ganz kleinen Kinder. Aber trotzdem fand ich die Ideen, die du auch auf dem Workshop geteilt hast, total spannend, weil das halt wirklich sehr einfache Umsetzungsweisen sind. Ich finde, wenn dann zu viel Aufwand gemacht wird, finde ich das manchmal einfach zu anstrengend. Und du hast das wirklich super einfach erklärt. Für alle, die dich jetzt noch nicht kennen sollten von unseren Hörerinnen und Hörern, kannst du einmal so ganz kurz beschreiben, also Familienkost, es geht wahrscheinlich um Essen in der Familie, aber wie bist du dazu gekommen, dein Werdegang, also genau.
Genau, ja, das mache ich gerne. Also ich bin nicht irgendwie gelernte Köchin oder Restaurantfachfrau oder irgendwas, sondern ich habe früher ein bisschen Lehramt studiert, ich habe BWL studiert, habe dann in einem großen Konzern gearbeitet, im Controlling. Und wir haben damals noch, mein Mann und ich, weit weg gewohnt von unserer Familie, also von den Eltern, 600 Kilometer im Rhein-Main-Gebiet. Und ich habe mich aber schon immer für Essen interessiert. Also schon im Studium habe ich lieber die Mensa-Speisepläne angeguckt, als
zu studieren.
Ja, also mich hat das immer interessiert, vor allem auch so, wie man, also jetzt gar nicht so unbedingt, wie man kocht, sondern wie man Gerichte zusammenstellt oder wie man sie präsentiert oder wie man sie mit coolen Namen versieht und also dieses Ganze drumherum eigentlich. Und jedenfalls kam dann irgendwann unser erstes Kind 2011 auf die Welt und wir haben ja so weit weg gewohnt von unseren Familien und wie das allen Eltern so geht, will man ja nichts falsch machen mit dem Baby. Ne? Ich habe es gestillt, dann sollte es irgendwann Essen kriegen. Ja, was ist das denn? Also man fühlt sich, ich habe mich total überfordert. Vor allem war mir ja gesunde Ernährung schon immer so wichtig. Dann habe ich ganz viel gelesen. Das war 2011. Ganz viel gelesen und habe dann so mein Best Practice entwickelt und mein Sohn hat super Brei gegessen, es hat alles funktioniert. Dann war ich wieder schwanger, als er 7 Monate alt war. Und dann dachte ich, Mist, da habe ich das Thema ja bald wieder. Also nicht Mist, ich habe mich gefreut.
Ja, ja.
Ja. Ja, diese Brei-Sache, ne? Jetzt kommt die stille Mensch wieder. Ich habe ja auch noch gestillt und dann bin ich wieder in dann 2 kleine Kinder. Ich wollte mir das irgendwie festhalten, was ich da halt mir erlernt habe oder erlesen habe. Und 2011 gab es noch keine Foodblogs, geschweige denn Beikostblogs im Internet. Und mein Mann ist Softwarearchitekt, deswegen haben wir das dann als Webseite festgehalten quasi. Ne? Und da habe ich meine Rezepte aufgeschrieben, die mein Sohn Emil gegessen hat, habe geschrieben, in welchen Abständen ich gefüttert habe, alles, was mir durch den Kopf gegangen ist und was ich mir erlesen habe. Und habe das dann, wenn man so in P-Kip-Gruppen ist oder beim Babyschwimmen, oder das kennt ihr ja alle, ne? Wenn man da unterwegs ist und jemand fragt, wie läuft das bei euch, mein Kind isst nichts, was machst denn du? Und dann habe ich immer gesagt, ich habe es aufgeschrieben, kannst du hier gucken. Das war der Start, das war so cool. Seite 3-Rezepte, gibt es immer noch, da geht es nur um Beikost und Babybrei und breifreies Essen. Genau. Dann wurde das Kind halt älter, das zweite kam dazu und es gab ja nicht nur Babybrei. Und deswegen haben wir dann Familienkost gemacht, weil das ist so vom Begriff her ganz logisch die Folge nach der Beikost. Und da haben wir unsere Familienrezepte halt geteilt und ich habe noch nie so gerne gekocht, weil mir die Zeit fehlt. Ne? Also ich hatte ja dann 3 Kinder, das dritte kam dann auch noch, meine Tochter, innerhalb von 3,5 Jahren. Weil weg von den Eltern, also ich war, mein Mann war den ganzen Tag arbeiten, voll auf mich gestellt und musste halt irgendwie kochen. Ne? Und wie das ist mit einem Baby im Bauch, eins auf dem Arm, eins rennt noch durch die Stube. Es musste schnell gehen. Genau.
Ja.
Und ich glaube, aus dieser Not heraus, weil mir das so viel Spaß gemacht hat, habe ich dann diese schnellen Rezepte für die Familie entwickelt.
Ja, spannend. Wir haben schon 2 Gemeinsamkeiten. Nämlich das erste, dass ich halt auch Lehramt ein paar Semester studiert habe und dann auch, das habe ich nämlich auch in deiner Vita gesehen, dass du auch, glaube ich, tätig warst, ne? Tätig warst?
Nee. Ich war in Indien in einem Auslandspraktikum und
Ach, spannend. Und bei mir ist das ja auch so entstanden, dass ich halt diese schnellen Rezepte gemacht habe, weil ich halt schnelle Rezepte selber brauchte. Ne? Und das ist bei dir halt auch aus diesem, dass man selber diese Not oder diese Lücke erkannt hat quasi, die besteht. Ne? Und daraus ist dann halt bei dir dieses sehr große und erfolgreiche Business entstanden über eine gewisse Zeit. Das heißt, du hast schon 2011 angefangen mit den ersten Blog, also mit dem ersten Blog, mit dem Beikost-Blog.
Genau, Brei-Rezept 2011 und Familienkost im Januar 2013.
Okay.
Also den Blog, ne? Instagram, Facebook lief immer mit, Instagram ein bisschen später dann.
Ja, bei Instagram, wann bist du da dazu gestoßen quasi?
Ich habe es mir heute rausgesucht.
Als Vorbereitung, sehr gut.
Ja,
also vorbildlich.
Tief spät entstanden.
Ja.
Und ich glaube, ich habe 2016 war mein erster Post. Aber die waren da sehr sporadisch. Ne? Also ich weiß nicht, da saß ich wirklich zwischen den 3 Kindern auf dem Boden und habe dann ab und zu mal was gepostet, weil ich dachte, das war gut. 2020 habe ich dann gemerkt, das ist gar nicht so zu unterschätzen, was auf Instagram geht.
Ja.
Und dann habe ich damit so langsam angefangen. Ich glaube, im Dezember 2020 kam mein erstes Reh. Also der erste Versuch eines Rehs.
Mhm. Aber da war ja quasi, dein Blog ist ja dann, ja, würde ich jetzt sagen, bei dir das Herz des Ganzen, oder?
Genau, das habe ich auch mal rausgesucht. Also mein Social-Traffic auf dem Blog kommt nur 6%. Der Rest ist alles über andere Wege.
Ja, ja, krass.
Ja, aber das war mir schon bewusst. Also erstens kann man das halt auch erkennen, aber bei dir ist das ja zum Beispiel anders als bei mir, wo halt wirklich ja Instagram die Basis ist und von da aus dann halt einige Sachen so entstanden sind oder die so langsam im Entstehen sind mit mal Ups.
Also ich wollte schon beim Intro sagen, ne, also bei allem dem, was du aufgezählt hast, Kochbuchautorin, den riesigen Foodblog schon seit 2011, eigentlich müsste Jenny den Podcast hier führen und uns einladen. Weil irgendwie gefühlt in allen, vielleicht bis auf die Größe der Social Media Kanäle, hat sie mehr Erfahrung und ist größer und erfolgreicher als wir. Aber von daher können wir heute auch noch was lernen.
Das ist auf jeden Fall.
Ich glaube, wir können gegenseitig viel voneinander lernen, ne? Weil jeder hat so seinen Fokus und seinen Schwerpunkt und seine Expertise.
Ja, ich sag gerade, du hast ja was Spannendes gesagt, ne? 2011, da gab es ja wirklich noch keine großartigen Blogs in dem Bereich, ne? Das ist ja schon, ich sag mal, sich darauf dann zu fokussieren, ist ja schon irre, ne? Dass man das einfach quasi als einer der ersten etwas ins Internet stellt. Heutzutage ist ja gefühlt alles schon irgendwie da.
Ja.
Ne? Das ist ja auch irgendwie.
Dazu, ne?
Wenn man jetzt mal überlegt, guck mal, nächstes Jahr sind es 15 Jahre. 15 Jahre hat man schon so eine Internetseite, man teilt da seine Rezepte, wie irre ist das denn? Ne?
Ja.
Das ist ja absolut krass. Ja. Das finde ich schon bemerkenswert, muss ich sagen.
Danke. Ja, es gab halt immer, ich glaube seit 2020 mache ich es Vollzeit. Mhm. Und vorher hatte ich halt 3 Kinder. Also es war jetzt nicht so, dass ich jeden Tag an dem Blog gearbeitet habe. Ich habe immer kontinuierlich was gemacht und das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, sonst wäre man nicht so weit gekommen. Mhm. Aber es gab wirklich auch mal Wochen, da hatte ich entweder keine Lust oder keinen Kopf dazu oder habe mein Haus angestrichen, weil ich umgezogen bin und dann ist das da, hat das eher geschlafen.
Und da hast du aber, du bist schon immer sehr auf dem, also der Blog war quasi das, ne, was du
Genau. Mhm. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, ich würde mich eher als Foodbloggerin bezeichnen als Influencerin.
Hätte ich dich aber auch so gesagt.
Genau. Ich sehe Instagram und die ganzen anderen Social-Media-Kanäle, die wir ja betreuen, eher so als Werbung für uns, ne? Mhm. Also nicht so, dass ich groß Werbung für andere mache, das kommt auch so ein bisschen, aber eher als meine Reichweiten-Plattform. Ja.
Genau, das ist eine andere Herangehensweise, als wir das halt haben, weil wir halt auch Social Media einfach auch als finanzielles Standbein, also bei uns sehr stark auch noch da ist. Und wir halt natürlich auch versuchen auf anderen Wegen, dass man nicht nur von Social Media abhängig ist dann quasi, ne?
Hast du mal überlegt, dass du deine Social-Kanäle vielleicht genau in die andere Richtung shiftest, dass du halt sagst, okay, Eigenwerbung bringt eh nicht so viel, weil du hast gerade gesagt, 6% des Traffics kommt eh nur von deinen Socials. Ich sag mal, auf die 6% könntest du ja fast schon verzichten, wenn du deine Reichweite für die Socials dafür nutzt, um darüber dann noch mehr Umsätze über irgendwelche Werbedeals zu bekommen, so wie wir das beispielsweise machen. Hast du da auch schon mal drüber nachgedacht?
Ja, also erstmal die 6% klingen wenig, das ist aber in Summe trotzdem sehr viel, weil wir haben ja ungefähr 8 Millionen Seitenaufrufe im Monat im Schnitt und davon sind 6% immer noch viel.
Das stimmt, ja.
Wir haben auch sehr viele direkte Aufrufe, aber sind halt auch sehr SEO-optimiert und darauf kannst du dich aber auch nicht immer verlassen. Ne? Also Google macht ein Update nach dem anderen, du weißt nie, was kommt. Ja. Und um überhaupt aber in Google und bei SEO so erfolgreich zu sein, brauche ich halt auch die Reichweite in Instagram oder auf anderen Social-Plattformen. Mhm. Ne? Und das spielt alles miteinander, das ist alles so ein Konstrukt, was sich gegenseitig unterstützt. Also ich könnte jetzt nicht einfach Social weglassen und hätte trotzdem den SEO-Erfolg.
Ja.
Und wir machen auch, also wir nutzen auch unseren Instagram-Kanal oder wir haben ja noch Pinterest und Facebook. Und
Pinterest ist auch stark bei euch.
Pinterest ist irre.
Und ich mache auch Kooperationen. Also ich hatte letztes Jahr schon eine Ganzjahreskooperation, die wird dieses Jahr weitergeführt mit einem großen, starken Partner. Mhm. Und ja, genau. Also ich habe wenig Kooperationen gemacht, weil ich das für mich immer so gesehen habe. Es ist für mich sehr viel Aufwand, das Ganze raus. Ja. Ihr kennt das ja, ne? Diese ganzen Zahlen raussuchen. Dann fiel mir das total schwer. Wie viel bin ich mir denn wert? Was möchte ich denn dafür? Weil ich halt weiß, wenn ich in der Zeit an meinen Projekten arbeite, kommt langfristig mehr raus. Mittlerweile ändert sich das so ein bisschen, weil es halt auch coole Partner gibt, mit denen Kooperationen richtig Spaß machen.
Die halt auch einfach wahrscheinlich ein super Fit sind zwischen dir und den Marken und den Brands. Ne? Das ist natürlich auch toll. Ja. Und das ist ja auch so, das hatten Daniel und ich auch schon häufiger drüber gesprochen, dass wir natürlich generell auch gar nicht so viele Sachen annehmen jetzt. Und ich glaube, bei dir ist es noch ausgewählter, dass du halt wirklich sagst, das muss ein, oder ist wahrscheinlich noch ein krasserer Fit dann einfach, ne, zwischen dir als Brand quasi, Familienkost und dann der Marke, ne?
Genau. Also meine Einstellung ist eigentlich so, wenn ich Produkte, wenn mich jemand anfragt, dessen Produkte ich sowieso nutze, dann gibt es da erstmal keinen Grund, das abzulehnen.
Ja,
dann müssen halt die Konditionen stimmen und dann.
Ja, spannend. Ja. Du hast auch eine, du bist ausgebildete Ernährungsberaterin. Das hast du aber, glaube ich, nicht von Anfang an gemacht, sondern ist später dazu gestoßen oder
genau.
Liege ich falsch?
Ja, ich hatte ja dann die, also ich habe ja mit Brei-Rezept gestartet und habe dann schnell gemerkt, das interessiert andere Eltern. Ich erreiche wirklich eine Community, die war noch klein, aber die wuchs ja permanent. Und mir war, das ist halt ein sensibles Thema, finde ich, Beikost oder Kinderernährung oder Ernährung generell, aber gerade so für kleine Kinder. Deshalb war mir das sehr wichtig, dass es Hand und Fuß hat, was ich da teile. Mhm. Weil es kam ja dann nach und nach auch immer andere Blogs dazu. Und da hat man halt ganz schnell gesehen, wer schreibt hier nur was, um schnell viel Geld zu verdienen oder schnell Geld zu verdienen. Und wer macht sich wirklich Gedanken, was er schreibt? Deswegen wollte ich meine Expertise da ausbauen und zeigen, da steht was dahinter. Ne?
Ja.
Also ich kann nicht irgendwas erzählen, was ich vielleicht für mich ganz gut finde, aber was bei 95% der anderen Kinder oder Eltern nicht
funktioniert. Ja, verstehe ich voll. Ich fand also auch, als du das erzählt hattest, als wir uns getroffen haben, fand ich das sehr für mich inspirierend zu sagen, ach guck mal, in diese Richtung habe ich noch gar nicht gedacht, was ich halt aber total spannend und auch total sinnvoll finde und auch für mich halt in Zukunft, dass du halt, weil jetzt bei mir ist es ja dann auch nur so, dass ich quasi privat, das, also es ist nicht mehr privat, ich mache das hauptberuflich und ich mache das halt jeden Tag so lange, dass ich natürlich eine gewisse Expertise habe, ich bin aber auch keine gelernte Köchin, so, aber auch, dass man in diese Richtung gehen kann und dass das halt auch ein sehr spannender Weg ist, ich bin eh immer dafür, dass man halt so eine Weiterentwicklung hat, so eine, das finde ich sowieso auf privater Ebene auch total spannend, dass man nicht irgendwo stagniert und ich habe das Gefühl, dass das bei dir auch so ist, du hättest dich ja auch mit dem ersten Blog zufrieden geben können, aber nein, dann hast du das zweite gemacht, so, ich habe auch gesehen, ihr habt auch einen englischsprachigen Blog gestartet, ne? Ich weiß nicht, ob es gestartet, wie jung oder wie alt der ist, das habe ich jetzt nicht herausgefunden, aber du bist ja trotzdem, dass du immer total aktiv bist und halt auch zum Beispiel dann diese Events dann gestaltet hast, wo ich dich letztes Jahr kennengelernt habe, was ja auch wahrscheinlich eine neue oder eine neuere Erfahrung für dich ist. Das hast du wahrscheinlich nicht schon seit 10 Jahren gemacht.
Genau, das war das erste Mal.
Ach so, okay. Okay, das hat man nicht gemerkt, dass es das erste Mal war.
Genau. Ja, also das liegt so in mir drin. Ich mag neue Dinge. Also ich möchte immer neue Dinge probieren. Deswegen, ich kann euch gar nicht sagen, wo wir in einem Jahr stehen werden. Weil ich, das auch, das ist mein Antrieb und das liebe ich so, dass sich immer die Dinge so entwickeln in die Richtung, die uns Spaß machen. Deswegen auch dieser englische Blog, German Family Food.
Mhm.
Der ist letztes Jahr ganz spontan entstanden. Wir waren in New York im Urlaub. Mein Mann hatte sein Cappy auf familienkost.de und ganz viele haben ihn darauf angesprochen, auf Englisch, ne, was ist denn das? Und klingt ja cool. Die waren alle total interessiert. Und wir konnten ja immer nur sagen, ein deutscher Foodblog. Genau.
Cool.
Und wir hatten eh schon länger damit geliebäugelt, irgendwie die deutschen Rezepte, unsere, weil ich teile auch viel Rezepte von Omas oder so, die typische regionale Kost, ein bisschen mehr in die Welt zu bringen. Und deswegen hat mein Sohn, der ist sehr technikaffin mit seinen 13 Jahren, der hat dann innerhalb von 3 Tagen so einen WordPress-Blog aufgesetzt und dann haben wir da halt angefangen, die Rezepte zu teilen. Und das momentan schläft er so ein bisschen, aber aus meiner Erfahrung weiß ich, dass der ist nicht verloren. Ne? Es braucht auch manchmal einfach so ein bisschen, um sich zu entwickeln und erstmal zu verteilen. Und dann wird es wieder in diesem Jahr irgendwann Wochen geben, wo wir ihn verstärkt befüllen und dann gucken wir mal, wo die was angeht.
Rechnet ihr da dann auch die Rezepte quasi in den US-Maßeinheiten um, also Cups und so weiter? Ja, ne? Das muss man schon machen, oder?
Da steckt ganz viel Recherche dahinter, weil du kriegst ja auch nicht die Zutaten 1:1.
Genau.
Zum Beispiel Hüttenkäse ist, glaube ich, immer schwierig.
Ja.
Ne?
Du musst ja auch überlegen, an wen richtest du dich? Richtest du dich jetzt an die USA oder an Großbritannien oder an Australien oder keine Ahnung an wen? Ne? Und dann immer entsprechende Tipps geben. Die kriegt man raus, indem man Communities recherchiert. Oder, keine Ahnung. Also wir sind da, probieren da aus und das macht halt einfach Spaß. So, es macht uns Spaß.
Ja, klar. Ja. Wenn man was Neues ausprobiert und auch sieht, wie sich was entwickeln kann, das ist ja immer schön, ne?
Ja.
Wenn man so quasi so ein kleines Baby hat, so ein kleines Projekt hat und man kann es aufbauen und immer größer werden lassen. Das ist das, was uns, glaube ich, auch antreibt, Jasmin. Deswegen machen wir auch den Podcast oder auch andere Projekte zusammen, ne?
Ja.
Weil es halt einfach Spaß macht, ne?
Und es ist ja nicht so, dass man zu wenig zu tun hat, sondern die Zeit rennt irgendwie meistens weg. Und bei mir ist jetzt gerade so, dass mein Blog ein bisschen hinten rüberfällt. Also das ist halt wirklich ärgerlich. Man merkt es halt dann auch relativ schnell, dass da halt wenig dann getan wird. Und ich finde halt gerade nicht die Zeit. Ich habe auch schon Unterstützung irgendwo gehabt, dass ein paar Sachen halt mir abgenommen werden konnten. Aber ich finde es total schwierig, jemanden zu finden, auf den ich mich verlassen kann. Und das ist jetzt die Überleitung zu. Du hast ja echt mehrere Leute, die du auch, glaube ich, fest angestellt hast, ne? Also die halt für dich arbeiten, die dir zuarbeiten. Das ist halt auf jeden Fall nicht mehr, ihr seid eine GmbH. Das heißt, also es ist jetzt nicht mehr irgendwie ein Einzelunternehmen. Dein Mann ist, glaube ich, auch mit involviert. Das war, glaube ich, schon relativ von Anfang. Ja,
seit einem Jahr.
Erst frisch quasi. Und ist das so ein gewachsen? Wie kamst du zu den Entscheidungen? Weil das natürlich irgendwann, also jetzt aus meiner Perspektive, so wie ich das jetzt habe, das ist ja wirklich eine Entscheidung. Das wächst irgendwo, man sagt, ich habe keine Zeit mehr. Kannst du da so ein bisschen erzählen, wie das entstanden alles ist? Wer als erstes dazu gekommen ist, wo hast du dir Dienstleistungen eingekauft, sozusagen, wenn man das jetzt ein bisschen sachlich sagt?
Ja, gerne. Also ich habe das sehr lange alleine gemacht und das Hobby und irgendwie, und dann sind wir umgezogen zurück in unsere Heimat zu den Eltern, dann hatte ich Unterstützung mit den Kindern und mehr Zeit, mich damit mehr zu beschäftigen. Mhm. Da haben wir auch den ersten Anstieg dann gesehen. Ne? Ich habe das jetzt dann hauptberuflich gemacht, in Vollzeit, und dann war es halt viel mehr. Und dann kam Corona und das hat uns ja als Foodbloggern in die Karten gespielt, weil alle essen und ständig kochen. Und wir haben als Familie dann für uns so einen Wochenplan erstellt. Mhm. Ja, also den habe ich dann auch im Internet angefangen zu teilen mit meinen Rezepten. Jeden Sonntag, das kochen wir, weil Essen war ja das Highlight des Tages. Ne? Und wenn man das als Familie abstimmt, dann sind die Kinder auch dabei und ziehen mit. Wenn es dann ihren Milchreis gibt, dann ist den anderen Tag vielleicht auch das Gemüse-Ragout von Mama okay. Genau. Jedenfalls haben sich meine Leser dann ein Kochbuch gewünscht und ich habe nie verstanden, warum wollen die ein Kochbuch? Es gibt doch alle Rezepte kostenlos im Internet. Also das hat bei mir echt 8 Jahre gedauert.
Ja.
Ich dann gesagt habe, es war Corona, okay, wir machen es einfach. Mhm. Und ich habe dann wir haben einen Selbstverlag gegründet. Dann habe ich 40 Rezepte für 4 Wochenpläne gekocht und fotografiert und habe ein Layout erstellt. Also wir haben alles selber gemacht für diesen Buch, Familienkochbuch 1, in Wochenplanformat. Hab das dann im Dezember 20 rausgebracht und es ging ab wie Schmitz' Katze. Also ich hatte, glaube ich, 4.000 Buchverkäufe in 8 Wochen. Und mein Keller ist jetzt mittlerweile voll mit 10 Büchern in mehrfacher Auslage. Also wir verschicken das auch von zu Hause. Wir machen das. Wir haben das nirgends irgendwie eine Unterstützung. Aber dieses erste Buch, es war ja immer noch Corona, es war ja lange. Und ich habe eine Freundin oder eine Bekannte von früher, die hat aus diesem Buch Rezepte nachgekocht und hat dann immer gezeigt auf Instagram, auf ihrem Mini-Kanal, einfach nur ihren Freunden, guckt mal, die Jenny hat wieder aus Jennys Buch, da ist wieder ein neues Rezept, das ich probiert habe. Sie hat das so toll gemacht, dass ich gesagt habe, Susi, willst du nicht bei mir anfangen, du machst immer so schöne Werbung für mich. Und das war eben Susi, die jetzt mittlerweile seit 4 Jahren bei mir fest angestellt ist, als sie das Minijob angefangen hat. Und damals konnte ich mir gerade so den Minijob leisten für sie. Mhm. Dann hat aber Susi damals noch woanders gearbeitet und wollte ihren Job wechseln und stand kurz vor dem Jobwechsel und habe ich zu Terrence, meinem Mann, gesagt, wenn Susi jetzt den neuen Job anfängt, ob sie dann noch Zeit für uns hat. Und dann haben wir gerechnet und kalkuliert und überschlagen, ob wir uns Susi Vollzeit leisten können. Und sind dann einfach das Risiko eingegangen. Es war wirklich so, wir konnten das gerade so. Ne? Also das war so, dass man, wie man ja betriebswirtschaftlich sagt, 3 Gehälter noch irgendwie in petto hat, wenn doch was schief geht. Aber es war jetzt nicht, dass wir irgendwie locker Budget hatten, auszubauen. Dann hat Susi angefangen und Susi hat mich ganz viel unterstützt beim Fotografieren, mittlerweile auch beim Filmen, beim Rezepte, also beim Kochen einfach. Ne? Mhm.
Und weil sie bei euch in der Nähe auch gewohnt hat, also tatsächlich nicht remote, sondern wirklich vor Ort war sie.
Genau. Ja, also Terrence und ihr Mann kannten sich von früher über einen Fußballverein und wir hatten mal so eine Brieffreundschaft über so einen Sparkassenclub. Wir kannten uns halt schon so ein bisschen, ja. Und dann kam das so. Und mit doppelter Kraft bist du natürlich viel erfolgreicher. Ne? Kannst du viel mehr.
Ja, klar.
Und so sie hat dann angefangen. Dann irgendwann ein Jahr später habe ich so überlegt, ich weiß gar nicht, wie ich dazu kam. Ich hatte dann eine externe Texterin für SEO. Auch relativ lange. Dann hatte ich Unterstützung für Instagram. Mhm. Also immer so temporär und freiberuflich. Und wir haben uns aber dann letztes Jahr ganz bewusst dafür entschieden, dass wir weggehen wollen von der freiberuflichen Unterstützung, weil sie ist zwar schön und teuer, sehr professionell, aber zum einen teuer und es ist nicht zielführend. Weil du hast hier, also ich hatte nicht weniger Arbeit, ich hatte hier jemanden, mit dem ich abstimme, ich hatte da jemanden, mit dem ich mich abstimme. Wir haben aber nicht als Team zusammengearbeitet, weil das
verstehe ich voll.
Und dann hast du auch die Gefahr von Freiberuflern, dass manche verschiedene Kunden haben und gerade wenn du im SEO-Bereich unterwegs bist, kannst du nicht einen Texter haben, der dich irgendwo mit einem Begriff auf Platz 1 bringen will, aber genauso noch für einen Kunden B arbeitet und da denselben Text oder denselben Begriff versucht. Das geht einfach nicht. Und das ist eine Vertrauenssache. Und also nicht, dass ich jetzt freien Mitarbeitern nicht vertrauen würde, aber es ist einfach sehr viel effektiver, wenn du ein eigenes Team hast. Und das haben wir jetzt seit September.
Wie so eine rote Linie quasi. Ja. Das führt sich durch die Texte durch. Du hast vollkommen recht, habe ich so noch gar nicht gesehen. Aber ich hatte auch schon sehr schlechte Erfahrungen mit SEO-Textern gehabt.
Genau.
Die, das war auch... Ja.
Das sieht man auch an, ne? Und wenn du, nee, das sind wirklich gute SEO-Texte. Es war noch, ich hatte jetzt nicht, will jetzt niemand Geld machen oder so. Aber wenn du dich nur um einen Kunden oder um dein eigenes Unternehmen oder für deine eigene Firma, um die kümmern musst, dann bist du ganz anders dabei und kannst dich ganz anders konzentrieren und fokussieren. Und wir haben jetzt seit November, wir haben dann geguckt und haben eine eigene, eigentlich wollten wir eine eigene SEO-Texterin, wir haben dann aber eine richtig, richtig professionelle Journalistin gefunden, die jetzt seit November bei uns arbeitet. Oder September, ich bin gar nicht sicher. Und sie hat vorher für große Magazine mit Barbara Schöneberger eingearbeitet und haben da aber auch investiert, also in die Suche und in alles. Und ja, und sind jetzt total happy. Jetzt haben wir eine Social-Media-Managerin noch seit vier Wochen. Und wir starten halt ganz anders in den Tag. Wir haben einen Morning-Call, wo wir uns absprechen. Lucy erzählt, welche Gerichte sie macht. Ich sage, welche neuen Ideen ich hatte. Und dann kann man das über alle Themen, die wir haben, Bücher, SEO-Themen, Plattform, TikTok, Instagram, man arbeitet ganz anders, weil man sich auch jeden Tag spricht und nicht nur einmal im Monat die Themen abspricht, die vielleicht für einen SEO-Text nötig sind.
Ich muss gerade sagen, wenn ich dir zuhöre, weiß ich genau, was ich haben will. Ich will es genau so haben, wie du das hast. Ich finde es total toll, ich finde es total beeindruckend und kann so viel nachfühlen, was du halt gerade sagst. Also ich habe auch viel mehr damit zu tun, Sachen zu koordinieren. Deswegen habe ich jetzt auch einige an freien Mitarbeitern abgestoßen. Jetzt nicht mehr mit denen zusammengearbeitet. Weil ich habe das Gefühl, ich habe jeden Tag so viel koordiniert und so viel. Und jedes Mal musst du neu erklären. Und jedes Mal musst du irgendwie, und diese Kontinuität und dass man quasi, du hast jetzt diesen Stamm an Menschen, die du einmal, zweimal, eine Zeit lang in der Einarbeitung hattest. Ihr habt ein gemeinsames Ziel, hingearbeitet wird. Und da wird jeden Tag dran gearbeitet und diese Person ist nicht nur irgendwie dreimal im Monat für dich, da muss ich gerade dran erinnern, für wen arbeite ich nochmal und was war nochmal das Ziel. So, und das finde ich gerade total...
Und gerade du, Jasmin, du hattest ja sogar genau das Thema, was du gerade angesprochen hast, Jenny, dass du eine Mitarbeiterin von einem anderen Foodblog hattest, die dann Texte für dich geschrieben hat und wo du dann jetzt nicht genau weißt hinterher, hat die das extra schlecht gemacht, um die andere quasi nicht auszuranken, weil das, was sie gemacht hat, war halt schlecht. Ne? Und du weißt nicht, ob sie einfach schlecht war oder ob sie es extra schlecht gemacht hat. Ne?
Genau. Ja, das war halt auch nicht immer schlecht. Das will ich jetzt auch nicht sagen. Und ich,
nein, aber man weiß es ja nicht.
Bei mir war es schlecht.
Aber das kann einfach vom Gedanken her nicht funktionieren.
Genau.
Also entweder ich arbeite, oder dann kann ich nur einen in der Foodbranche haben, wenn ich für denjenigen im SEO-Bereich arbeite.
Vollkommen recht.
Und dann, ja.
Habe ich aber auch aus der Perspektive tatsächlich noch nie gesehen.
Ich auch nicht. Ich habe da aber es macht 3 Jahre mit verbrannt.
Also. Es macht sehr viel Sinn, was du sagst. Also einfach, ne, dass man halt sagt, entweder, also jemand, der SEO-Texte schreibt, aber bitte dann nicht im Food-Bereich. Oder dass es so unterschiedliche Sachen sind. Daniel und ich zum Beispiel, unsere Blogs haben auch sehr wenig Berührungspunkte, ne, weil du sehr italienisch bist, Daniel. Und bei mir ist es halt... von allem
du machst einfach alles.
Alles, was wir so... Also so koche ich halt auch, ne? Aber da haben wir nicht so viele Berührungspunkte. Da wird es vielleicht klappen. Aber jemand, der sehr allgemeine Themen hat mit jemand anderem, der sehr allgemeine Rezepte hat, das wird nicht funktionieren. Ne? Also weil die doppeln sich dann ja halt. Und wie willst du denn dem einen super Text schreiben, wenn du sagst, ich gebe hier 100%? Und wie willst du denn da 100%? Also das macht wirklich keinen Sinn. Habe ich so noch nie gesehen.
Genau.
Jenny, ich habe eine Frage, die mir die ganze Zeit schon unter den Nägeln brennt. Jasmin und ich haben in einer der letzten Folgen über künstliche Intelligenz gesprochen und die Möglichkeiten, aber auch die Gefahren, die quasi lauern bei uns als Foodblogger durch die künstliche Intelligenz. Wie siehst du denn das Thema oder wie nutzt du es vielleicht heute schon?
Also wir arbeiten auch mit ChatGPT, jetzt nicht um uns Texte schreiben zu lassen, aber manchmal, also ich, die Marlene, meine Journalistin hat das nicht nötig, aber mir fehlt manchmal so ein Satz, um auf die Sprünge zu kommen, weißt du? Und dann schreibe ich mir, also ich mache das zum Beispiel so, ich schreibe mir alle meine Gedanken auf, die ich für ein Rezept habe und dann lasse ich mir dann einen Einstieg helfen. Ich werde das aber nie eins zu eins übernehmen. Ja.
Ja, oder so eine Struktur, das machen wir ganz oft, wenn wir so eine Podcast-Folge, eine Idee haben und dann so eine Struktur geben.
Ja, oder wenn ich an meinen Kurt denke, der ja mein Maskottchen ist und der hat ja auch so viele Ideen, wie er Kindern Gemüse näher bringt und dann habe ich die alle grob auf so einem Schmierzettel und dann sage ich hier, ChatGPT, hilf mir doch mal da eine Struktur reinzubringen. Mhm. Was? Ja. Also ich finde das schon eine super Hilfe, ne?
Wie siehst du so das Thema, auf Facebook ist es ja wirklich ganz stark und auf Pinterest haben wir festgestellt, jetzt leider auch, dass es viele Accounts und Foodblogs mittlerweile gibt, die dann irgendwo im Ausland sitzen, die entweder Bilder von anderen Blogs klauen, was ganz, ganz viele machen, oder halt auch wirklich Bilder generieren oder aus Bildern von anderen Blogs neue Bilder erstellen. Hast du damit auch schon ein Problem? Bist du da auch schon quasi im Kampf gegen? Weil ich habe neulich auch so einen Pinterest-Account gemeldet. Das wurde auch dann schnell entfernt, weil der ein Bild von mir genommen hat und weiterverarbeitet hat. Hast du da auch schon Berührungspunkte?
Also ich habe das schon öfter gehört. Mich hat, glaube ich, auch schon meine Kollegin darauf hingewiesen. Aber also mein Tag ist so voll, dass ich ganz wenig Zeit habe, mich nach rechts und links mit anderen Accounts zu bewegen. Und ich auch für mich eigentlich, weiß ich nicht. Also was bringt mir das, wenn ich jetzt den einen melde und da entsteht der nächste gleich wieder?
Naja.
Also man muss sich auch, es ist ja auch nicht immer nur das Rezept alles. Ne? Rezepte sind nicht geschützt. Dass die Bilder, das machen auch große Food, nicht mehr Blogs, also die erfolgreichsten Rezeptseiten in Deutschland machen das genauso. Ne? Also die ziehen sich da auch ihre Rezepte von anderen Seiten von uns ein und lassen dann die KI drüber laufen. Ich habe ein eigenes perfektes Bild. Genau. Von daher weiß ich nicht. Also mir ist meine Zeit zu schade, dagegen anzukämpfen, wenn ich da eh nicht viel ändern kann.
Ich bin da total bei dir. Daniel ist da ja immer an der kämpferischen Front und immer, ich gehe dagegen an, egal ob in Kommentaren. Und bei mir ist es genauso wie bei dir, dass ich denke, boah, ich bin so gestresst, ich habe gar keine Energie. Also mir ist diese negative Energie, die ich, und ich bin immer schon jemand, der halt ein bisschen stressanfällig ist in manchen Situationen. Und wenn ich dann noch so viel Negativität in mich aufnehme, dann, ich glaube, das könnte ich nicht verkraften.
Ja, ich find's halt auch einfach schwierig. Ne? Also du kämpfst ja jetzt dann quasi gegen die KI. Ne? Ja. Und anders, du hast es ja auch gerade angesprochen, die Großen machen es auch. Und Chefkoch hat ja jetzt auch neulich einen ganz miesen Move gemacht. Die haben ja so einen Rezeptimporter irgendwie gebaut, wo man einen Link quasi von dir nehmen kann, mit einem Rezept von dir, das da eintragen kann. Und dann ist das quasi, nimmt er sich die Bilder, nimmt sich das Rezept und baut dann quasi für die Mitglieder von Chefkoch das Rezept in Chefkoch ein. Mit deinen Schritten, mit deinen Bildern, mit allem dazu. Nur ohne deine Seite, ohne deinen Traffic. Und das fand ich schon richtig frech.
Das ist richtig frech. Also theoretisch können wir uns jetzt zusammentun und dagegen klagen. Aber wieder die Frage, wollen wir uns damit jetzt die Zeit voll tun?
Ich weiß nicht, warst du in dem Austausch mit dabei?
Ja.
Ja, dann weißt du ja, dass wir darüber nachgedacht haben mit den ganzen großen Foodblogs in Deutschland, die es da so gibt. Und wir alle beschlossen haben, dass wir es nicht tun, weil wir erstmal nicht so große Wahrscheinlichkeit sehen, dagegen zu gewinnen in kurzer Zeit. Ne? Weil Chefkoch ist ja auch ein Multimillionenunternehmen. Da können wir ja nicht wirklich gegen anstinken. Genau. Ne? Ich glaube, das Kleingeld, wenn wir uns das teilen würden für einen Anwalt, hätten wir alle. Aber ob dann in 2-3 Jahren da wirklich was bei rumkommt, weiß man heute nicht. Und den Stress will ich mir auch nicht antun. Aber es ärgert mich dann schon. Ne?
Ja, es ärgert mich auch. Wir haben es ein bisschen anders gemacht. Wir haben jetzt unseren eigenen digitalen Wochenplan, den man sich auf Familienkost erstellen kann, bei dem man aber nicht Rezepte von anderen Seiten importieren kann.
Ja.
Aber das ist auch ganz groß geworden, dass wir die einzige Seite werden, bei denen das ist. Kann man bei uns auch. Ne? Also auch bei uns den Wochenplan selber zusammenstellen.
Und man kann diese Importfunktion auch, wenn man einen findigen Webentwickler hat, auch irgendwie untergraben, sodass das nicht möglich ist. Ne?
Genau.
Ja.
Ja, also.
Siehst du dich in deiner Position eher als Geschäftsführerin oder noch als kreativer Kopf des Ganzen? Oder kann man das nicht so genau trennen?
Ich würde sagen, kreativer Kopf des Ganzen mit der letztendlichen Entscheidungsgewalt, was wir machen. Also Geschäftsführung ist ganz klar bei mir Mann. Weil dieses Ganze, was hier, was da alles dazugehört, ne, das macht er. Und er hat da auch nicht die größte Lust drauf, weil eigentlich ist er ja Entwickler und entwickelt auch coole Gimmicks für uns. Aber alles, was Buchhaltung, da ist er auch mit dem Verlag, ne, und Angestellte und keine Ahnung was. Ja, und wir haben ja die GmbH eben auch gemacht, jetzt seit.
Ja. Ich wollte gerade sagen, da hast du ja noch ganz andere Verantwortungen und Pflichten und ich sag mal Themen, die du berücksichtigen musst als GmbH, als wenn du ein Einzelunternehmen bist, ne?
Ja, genau. Deswegen, also das macht alles er, aber so letztendlich die Entscheidung, in welche Richtung gehen wir, welche Kooperationen machen wir oder welche Projekte wollen wir angehen, das besprechen wir alles ganz eng, aber wenn ich sage, das will ich nicht, dann werden wir das auch nicht machen. Weil am Ende Und hängst du immer so ein bisschen an mir.
Du bist ja irgendwie auch das Aushängeschild des Ganzen. Ne? Dein Gesicht ist quasi das. Das ist ja bei uns auch, also auf einer anderen, also bei Instagram ist es, aber es sind halt immer wir mit unseren Gesichtern, unserer Meinung und unserer Personality, die quasi dann halt die Entscheidung nach außen tragen. So, ne?
Ich habe noch eine spannende Frage. Wir haben ja bei unseren Hörern auch viele, die in dem Food-Bereich auch als Creator selbstständig sind oder selbstständig werden wollen, davon leben möchten und vielleicht noch gar keinen Blog haben. Was wäre denn so, oder was sind so deine zwei besten Tipps für all diejenigen, die heute mit einem eigenen Food-Blog starten wollen? Ich meine, du hast ja jetzt fast 15 Jahre Erfahrung in dem Bereich, ne? Wer kann die Frage besser beantworten als du?
Einfach anfangen. Und sich von der Frage, also nicht davon abbringen lassen, das gibt's ja alles schon.
Ne? Ja.
Und sei Toll. Dir treu bleiben. Das, ja. Also ich, bei mir wirst du keine Rezepte finden, die wir nicht essen. Ne?
Ja.
Das findest du auf manchen Seiten, aber das
ist
authentisch. Und das, ob man jetzt, also mir ist das ganz wichtig, weil ich finde und ich spüre, dass es auch lebt. Also Rezepte, die ich nicht esse. Ich habe noch ein paar auf der Seite, ganz vom Anfang, die waren mal cool. Das war mal so ein Ausrutscher. Da haben wir die drauf gemacht. Das löschen wir gerade alles. Weil ich selber merke, die funktionieren nicht mit meiner Community. Ich teile die einfach, weil ich sie nicht esse, weil ich denke, das kann man ja nicht essen, das ist ja total blöd.
Ja.
Und ich finde, also wenn man seine. Also wenn man authentisch bleibt und über das schreibt, was man gerne isst, was man gerne macht, dann funktioniert das auch, weil man findet man seine Zielgruppe.
Ja, du hast vollkommen recht, weil das ist, wenn jemand dein Rezept ausprobiert, dann haben die zwei ausprobiert und die sagen, genau das ist mein Geschmack. Und dann würdest du halt etwas nachkochen, was halt nicht dein Geschmack ist, dann ist das in der Regel auch nicht der Geschmack von den Leuten, die schon nachgekocht haben. Ja. Und so hast du halt diese stärkere Bindung. Ne? Das ist halt bei mir auch ganz häufig, dass ich halt auch wirklich mich freue, wenn die Leute halt sagen, ich weiß, wenn ich zu dir gehe, dass die Sachen mir schmecken, weil die das schon ausprobiert haben. Und
dass
die
sie funktionieren.
Das, wie ich das mache. Sind da deswegen, kommen sie halt auch wieder. Und das ist halt ja auch eigentlich cool, dass du nicht nur den ersten Berührungspunkt hast, der ist natürlich schön. Also klar, dass jemand auf dich neu aufmerksam wird. Aber interessant sind halt diejenigen, die immer wieder kommen, die dann halt natürlich auch da sind und vielleicht ein Buch kaufen und vielleicht irgendwie bei uns Instagram halt auf meine Meinung, wenn ich irgendwas in der Story teile, weil sie halt wissen, wenn ich es teile, dann hat es halt irgendwie ein Produkt oder von mir aus, ne? Dass sie halt sagen, ja, das ist halt eine echte Empfehlung. Das ist nicht halt irgendwie, um da Klicks zu generieren, ne?
Ja, genau.
Food Facts der Woche.
Lieber Daniel, willkommen.
Liebe Jasmin.
Willkommen zu unserem Food Fact der Woche. Bei dieser Kategorie nennen wir immer drei Aussagen. Zwei davon sind falsch und eine ist richtig. Heute bin ich dran und stelle dir diese drei Fragen oder
das
Aussagen.
Hast du aber schön erklärt.
Und alle dürfen mitraten.
Und wir kommen zur Maus.
Es geht um das Thema Honig.
Oh.
Welche Aussage davon ist wahr? Nummer 1. Honig kann bei extremer Kälte gefrieren und wird dann steinhart. B. Einige Honigsorten enthalten natürliches Koffein, das Bienen anlockt. C. In der Antike wurde Honig als Klebstoff für den Bau von Tempeln verwendet.
Also entweder du führst mich gerade übertrieben krank aufs Glatteis. Das würde ich jetzt mal ausschließen.
Honig warum?
Für den Bau von Tempeln.
Hast du schon mal Honig zwischen den Fingern gehabt? Oder auf dem Sofa klebend, wenn ein Honigbrot gegessen wurde?
Also... dann haben wir jetzt noch, wird steinhart, wenn er gefriert und enthält natürliches Koffein, was die Bienen anlockt.
Das klingt alles irgendwie unlogisch, ne?
Also ich sag mal so, es gibt ja auch natürliches Koffein in Tee und das wird aus Blättern und aus Blüten gewonnen, wenn man Tee kocht. Also es ist naheliegend, dass es auch in Honig drin sein kann. Weil es gab auf TikTok mal eine Challenge, wo man Frozen Honey gemacht hat. Die haben das in so Wasserflaschen gemacht, eingefroren und dann rausgedrückt und das war nicht steinhart. Und du guckst mich gerade.
Oh mein Gott, und dann soll man halt sagen, dass TikTok nicht bildet.
Und deswegen würde ich sagen, es ist Koffein.
Du hast vollkommen recht und ganz ehrlich, TikTok ist unsere neue Wissensplattform.
Weißt du, deswegen weiß ich so viel. Jetzt haben wir es endlich aufgedeckt, weil ich so krass viel am Handy bin. Ich bin nur auf TikTok und auf Instagram unterwegs und deswegen bin ich so krass allgemein gebildet Typ.
Ja,
ja? Das darf also bitte mal hier.
Gut, dass unseren Podcast keine Kinder hören, denn das wäre das erste Argument, was alle gegenüber ihren Eltern bringen.
Oh yes. Und mit was? Mit Recht. In diesem Sinne, weiter geht's.
Wie ist das bei euch aufgeteilt? Arbeitet ihr in Remote oder arbeitet ihr irgendwie zusammen? Du hast gesagt, ihr habt ein Call, das deutet wahrscheinlich in Remote.
Genau, wir arbeiten in Remote. Also mein Mann sitzt ganz klar in meinem Haus.
Ausnahmsweise.
Wir haben jeder unser eigenes Büro.
Ja.
Und die Susi arbeitet in einem Nachbarort, aber auch zu Hause. Also sie kocht nicht in meiner Küche oder so.
Ah, okay.
Aber sie kommt ab und zu mal her, weil wir haben ja auch Versand und wir haben ja auch Kindermesser, die wir zum Beispiel personalisieren. Sowas macht sie, den Laser anschmeißen. Oder wir sehen uns, oder sie kocht was und sagt dann, komm, ich bring's dir, kannst du noch mal probieren oder keine Ahnung. Solche Sachen. Aber grundsätzlich arbeitet jeder bei sich zu Hause. Und unsere Social Media Managerin sitzt in Magdeburg und unsere Journalistin in Hamburg.
Also letzten Endes, die Rezepte, die kocht dann jetzt auch die Susi und macht die Fotos dann davon.
Na genau, normalerweise läuft das so. Ich überlege mir, also es sind ja viele Rezepte, die wir sowieso schon haben und dann aufschreiben oder wo mir irgendwas begegnet ist, was ich ausprobiere, abwandle. Das probiere ich für uns aus, ohne dabei Fotos zu machen. Also einfach so, ich koche es halt einfach. Weil wenn ich Zeit zum Kochen habe, es muss immer schnell gehen, weil ich auch viel vom Computer oder bin irgendwo Video drehen und dann koche ich die abends oder so. Da wäre das nicht sowieso doof. Ich habe keine Lust und keine Zeit mehr für Fotos. Ich probiere es aus und sage dann Susi, so würde ich es machen oder so hat es uns geschmeckt. Probier es doch.
Oh, das ist cool, ey. Dass man ja einfach wieder Lust hat zu kochen, einfach machen und dann nur notiert, wie man es gemacht hat und dann gibt man das jemand weiter und der kann sich nur, oh, das ist ja, das hätte ich auch gerne.
Genau, also so ist es oft. Es gibt auch Rezepte, wenn die echt schnell gehen oder irgendwas, dass ich die dann selber fotografiere. Na, also das sind immer so Phasen. Aber ihr wisst ja, dass es nicht halt schnell geht, ne? Dass man sagt, ich mache mal schnell was und fotografiere es und trotzdem.
Nee.
Also ich habe gestern noch mal meine Küche gepostet, nachdem ich gestern das ist halt, und ich fand es halt so krass, weil alle so geschrieben haben, boah, wie krass das, wie schlimm das aussieht, und ich sehe das schon nicht mehr, weil das halt immer so aussieht, wenn ich drehe. Das ist halt für mich ganz der normale Zustand, wenn ich halt 1500 mini kleine Schüsselchen die waage, weil du alles halt abwiegen musst, damit es halt ja auch wirklich so ist. Ich koche das ja mehrmals vor, dass ich halt wirklich das schon vorher weiß, dann optimiere ich das, nur wenn ich es dann halt zubereite fürs Real, muss es ja auch die richtige Menge sein. Und dann ist das wie so eine Explosion und dann dreht es halt, da musst du halt schnell was dazugeben, ne? Und dann entsteht das.
Überall spritzt es hin, überall fliegt alles rum.
Und ich finde es so krass, weil das bei mir halt wirklich nach einem Drehtag immer so aussieht. Und bei mir ist es halt jetzt noch aktuell zu Hause und ich habe ja jetzt auch ein Studio angemietet, weil ich das halt einfach nicht mehr hier zu Hause haben möchte. Und auch gerne mit Perspektive, dass ich jemanden habe hier vielleicht aus Bielefeld, der zu mir kommt. Ich finde das nämlich schön und das finde ich, also mit Menschen zusammenzuarbeiten, ist halt nett. Ich finde, der Austausch so untereinander und dass man halt die Kommunikation hat untereinander. Und gerade wenn man schon so ein gutes Team hat, wie du das jetzt hast, finde ich das auch schön. Wie schwer ist es dir gefallen, Aufgaben abzugeben?
Also das war ganz schwer am Anfang.
Ja. Okay. Ich hätte mich jetzt überrascht, wenn du gesagt hättest.
Ich wollte gerade sagen, hä? Aber gut.
Ich habe 2020 alles alleine gemacht. Ja. Die beiden Blogs, drei Rezepte gibt es ja immer noch. Alle Social-Media-Kanäle, Pinterest, Instagram, Facebook, dann den Buchverkauf, die Fotos, das, ach, keine Ahnung, alles. Und ich konnte mir nie vorstellen, dass das jemand genauso macht wie ich.
Ja, ich weiß, das habe ich auch.
Ja, also das war wirklich so ein Lernprozess. Und dann habe ich es ja ein paar Jahre gelernt über freie Mitarbeiter. Und dann hat das aber...
Ich werd nie vergessen, das hat mein Chef damals in meinem Angestelltenverhältnis mal zu mir gesagt. Ne, der beste Manager ist derjenige, der nichts selber macht. Ja, der hat immer gesagt, der all seine Arbeiten an seine Mitarbeiter abgeben kann, das ist der beste Manager.
Von wobei ich jetzt das wieder gemerkt habe, wo wir jetzt so, also wir, bei uns stehen auch einige Kooperationen in Schwebe, wo wir überlegen, ob wir sie machen oder nicht. Langfristig, richtig langfristig. Wo ich dann immer wieder jetzt auch noch mal einen Schritt zurückgegangen bin und wir uns gerade fragen, was ist denn eigentlich unser Ziel? Warum machen wir das alles? Und eigentlich ist ja unser Antrieb und warum wir das machen, weil es das Spaß macht. Und ich, wenn ich jetzt aber alles abgebe, was mir eigentlich Spaß macht, ist ja nicht der Sinn und das Ziel dahinter. Ne? Ja. Und das muss man immer wieder beachten und es ist auch manchmal gut, einfach noch mal einen Schritt zurückzugehen. Will man das? Ich will nicht Manager sein. Also ich will, ich mache das total glücklich, wenn ich hier jeden Tag früh um 5 mit meinem Kaffee sitze und ganz
alleine durch SEO komme. Um 5 hast du gesagt?
Ich bin spät auf, weil ich wieder anfangen kann. Weil mir das so Spaß macht, SEO-Keywords rauszusuchen, meine Texte und Rezepte dahingehend zu überarbeiten. Genauso viel Spaß macht es mir dann aber, wenn ich irgendwie bei Stern.TV bin und da live koche. Ja, deswegen, das sind so viele Themen, aber die will ich nicht alle abgeben. Wenn ich jetzt nur noch manage und sage, du machst ja diesen SEO-Text hier und du machst ja das auf Social, das will ich da nicht.
Ja.
Wir sind ja auch in einem Bereich mittlerweile, wenn man so an diese klassische Bedürfnispyramide denkt. Wir sind ja alle in einem Bereich der Selbstverwirklichung drin. Bei uns geht es ja nicht mehr darum, haben wir ein Dach über dem Kopf, das haben wir. Da brauchen wir was zu essen, das haben wir auch. Ne, wir haben eine soziale Umgebung, die haben wir auch mit unseren Familien und Kindern und Freunden. Bei uns geht es ja wirklich nur um die Selbstverwirklichung erstmal in diesem Sinne. Ne? Und da, wenn man sich dann wirklich alles das streitig macht, obwohl man schon genug von allem hat, glaube ich auch, dann wird man nicht glücklich hinterher.
Genau, also das ist bei uns gerade so ein Punkt, wo wir uns echt nochmal in uns gehen und sagen, was ist denn unser, lassen uns ja gerne überraschen von den Entwicklungen. Wir planen auch gerade eine Showküche wahrscheinlich, eine eigene und alles solche Sachen. Mhm. Aber man muss trotzdem immer wieder mal in sich gehen. Warum? Ja. Was ist mein Ziel? Macht das jetzt gerade Sinn? Weil manchmal lässt man sich so mitreißen von vielen Ideen oder Sachen und sagt danach, okay, und warum?
Aber da wollte man ja gar nicht hin.
Ja.
Dass man halt dann wirklich, wirklich nur noch so eine administrative Aufgabe hat und wirklich so ein Management macht. Und dann denkt man einfach, aber eigentlich hat mir doch das Kochen und das Ganze hat mir doch so Spaß gemacht. Wie ist es denn dazu gekommen, dass ich irgendwie den ganzen Tag nur noch in Meetings sitze?
Ja, genau.
Also das wäre zum Beispiel auch nichts für mich. Und dass ich halt sage, dass man nur noch Calls den ganzen Tag hat. Und wenn ich schon irgendwie... Ich sehe das ja bei meinen Geschwistern, die halt im Angestelltenverhältnis sind, aber die haben so viele Calls. Und ich muss halt sagen, wenn ich schon einen am Tag habe, dann ist bei mir schon immer so, oh.
Und dabei bin ich das meistens.
Und das ist irgendwie, weiß ich nicht. Und ich mag das einfach, dass ich so frei arbeiten kann und halt keine Zeitangaben habe. Ja. Und ob ich jetzt um 8 oder 9 oder 10 anfange, das juckt halt keinen außer mich. Also juckt mich, mir, mich, egal. Auf jeden Fall ist es halt egal und das ist halt irgendwie das, was ich halt so genießen kann.
Genau, und wenn du halt einen Tag keine Lust auf Tränen hast, dann machst du halt irgendwas mit Schreiben.
Ja, oder richtig.
Es gibt ja genug Aufgaben. Es ist ja, das liebe ich daran, diesen Blumenstrauß an Aufgaben, wo du immer irgendwas findest, was gerade passt.
Ja, also was bei mir auch wirklich der Riesenvorteil ist, ne? Ich mache ganz, ganz viel am Handy, ne, weil ich nicht so lange vorm PC sitzen und stehen kann. Und ich habe dann einfach ganz, ganz viele Tätigkeiten, die ich abends auf der Couch machen kann in meinem Handy. Ob es jetzt Bilder bearbeiten ist, ob es Videoschneiden ist oder Community Management. Das, wo ich einfach Spaß dran habe. Kommentare beantworten, mit meiner Community interagieren. Ich meine, du hast ja auch eine riesige Community auf deinen Social-Media-Kanälen. Wenn du wirklich Content für die erstellst oder die eben mit interagieren lässt, da kommen ja wahnsinns viele Nachrichten rein bei mir. Ne? Teilweise sind das dann, wenn ich irgendwas da drin habe, 200-300 Nachrichten, die muss ja auch irgendwie bearbeiten, weil das ist das, was ich nicht abgeben möchte. Ne? Dieses da mit den Leuten in den Austausch gehen, weil das ist das, was mir sehr, sehr viel Kraft gibt. Ne? Wenn dann irgendwie Leute schreiben, boah, ich habe was ausprobiert oder mir Fotos schicken oder sagen, ey, wenn ich das von dir koche, dann essen das meine Kinder auch. Ne? Das ist ja sicherlich ein Feedback, was du 100-fach erhältst. Ne? Und das ist dann bei mir immer das Allerschönste, wenn man irgendwie die Leute glücklich gemacht hat. Und das möchte ich mir halt auch nicht nehmen lassen, das zu lesen und darauf zu antworten.
Das finde ich auch am allerschönsten, wenn dann so Sätze kommen wie, es hat meinem Kleinkind geschmeckt und dem Papa auch und der Teenie war.
Ja, genau.
Also denkst du, genau so sollte es sein.
Ja.
Aber dieses Community-Management auf Instagram vor allem, das mache ich auch selber. Oder auch meine Stories habe ich nicht abgegeben. Mhm. Also ich habe Unterstützung am Reels-Schnitt und in Canva-Post-Erstellung oder in Captions schreiben, weil ich das einfach zeitlich nicht schaffe. Aber selbst da sage ich schon grob, wie ich es gerne hätte und was ich gerne hätte, und Storys liegt voll bei mir.
Ja, das finde ich auch, ne? Weil gerade gestern hat mir jemand geschrieben, der hat irgendwie eine Hackfleisch-Käse-Lauchpasta von mir ausprobiert und der Sohn, der ist irgendwie schon, der ist in der Ausbildung gerade, ne? Und der nimmt sich das am nächsten Tag mit zur Arbeit und hatte abends gesagt, da freut er sich heute schon drauf, das morgen zu essen. Und da dachte ich, wie cool ist das denn?
Ja, ne? Das ist schön, ne? Und ich finde, das ist auch der
Ort. Das ist das Allerbeste.
Ja. Aber Daniel, du hast das jetzt gerade gesagt. Ich muss halt sagen, dass ich ein bisschen damit struggle, von privat und beruflich zu trennen. Mhm. Du arbeitest mit deinem Mann zusammen. Mein Mann macht auch relativ viele Sachen, ist aber nicht bei mir drin quasi jetzt. Also der hat noch seinen Hauptberuf. Und ich finde das halt auch schon manchmal nervig, dass er dann irgendwann um 10 kommt und sagt, ja, ich muss noch irgendwie, was ist mit dem und der Mail? Und ich so, oh, keine Ahnung, ich habe jetzt keinen Bock darüber zu reden. Aber tagsüber ist meistens keine Zeit. Wie ist das bei dir? Also jetzt ist natürlich die Kommunikation, jetzt hast du noch mehr, aber wie ist das so zwischen privat, beruflich trennen? Ihr arbeitet von zu Hause, ihr arbeitet auch noch zusammen.
Ist ganz schwer zu trennen, aber wir haben letztes Jahr erstmal mal bewusst die Entscheidung getroffen. Also er hatte einen festbezahlten, hochbezahlten, super Job als Unternehmensberater in der IT-Branche. Es war nicht leicht, den aufzugeben, hat 2-3 Jahre gedauert, die Entscheidung. Mhm. Aber es ging halt einfach nicht mehr, ne? Weil mit Selbstverlag und mit Mitarbeitern so viel, was er nach Feierabend gemacht hat. Oder die ganze Pflege, wir haben ja keinen Webmaster oder irgendwas, das macht er ja alles. Wir haben jeden Tag irgendwelche Hackerangriffe. Wir haben jeden Tag irgendwelche Sachen, die abgedatet werden müssen, Serverwartung und keine Ahnung. Das hat er nach Feierabend gemacht. Und da kommst du irgendwann in so eine Burnout-Falle. Das geht nicht. Ja. Weil wir hatten ja noch Familie, ging nicht mehr. Weil er hatte seinen 60-Stunden-Normalo-Job und Familie.
Ich wollte gerade sagen, Unternehmensberater, die arbeiten auch nicht nur 9-to-5.
Ja, und
dann
war Familie nicht mehr. Also meine Kinder haben ja nur noch die geschlossene Bürotür gesehen.
Ja.
Dann haben wir uns bewusst dafür entschieden. Und haben gesagt, ja, gut, müssen wir mal gucken, wie es finanziell wird. Dann haben wir vielleicht ein bisschen weniger Geld für Urlaub. Aber dafür ist ja vielleicht jeder Tag ein bisschen mehr wie Urlaub, weil wir halt zusammen sind. Und das machen wir so. Es sind ja unsere Babys, ne, die Pops.
Ja, ja.
Alles so gehört. Ja. Und so fühlt sich das auch immer noch an. Natürlich gibt es Scheißtage wie jetzt, wo du dann extra Jahresabschlüsse der letzten 3 Jahre auf einmal machst, weil du auf einmal eine GmbH bist und alles übergeben musst. Und da ist so viel, ne, was nicht Spaß macht.
Nee, aber
man macht es aus eigener Überzeugung und eigener Motivation. Aber es ist schwer. Also wir können es nicht wirklich dran. Familienkost ist immer dabei, auch im Urlaub.
Genau, das wäre nämlich meine nächste Frage. Wann hast du das letzte Mal richtig Urlaub gemacht, dass du gesagt hast, und wie viele Tage am Stück hast du es geschafft?
Also wir waren ja vor 5 Jahren auf Gran Canaria, aber da gucke ich trotzdem rein. Also es gibt, glaube ich, keinen Tag, wo ich nicht reinkomme.
Ich weiß.
Ja, das ist bei mir genauso.
Findest du es manchmal belastend?
Ich muss es ja nicht machen. Also ich weiß eigentlich, selbst wenn ich jetzt mal 3 Wochen nichts mache, es wird nichts passieren. Vielleicht
ja, ein paar Blog ist es ein bisschen anders als bei Insta, ne? Bei Insta haben wir so ein bisschen mehr Präsenzpflicht in Anführungsstrichen, ne?
Aber ich würde es trotzdem nicht machen. Und ihr hattet das auch mal so schön in der Folge gesagt, in einer von euch, Konkurrenz belebt das Geschäft, ne? Die Konkurrenz schläft ja auch nicht, also will man ja selber immer auch dranbleiben. Und mich macht das glücklich, wie gesagt, früh der Kaffee und irgendwas erledigen, das mache ich auch im Urlaub.
Und krass, ja, finde ich. Also ich muss halt sagen, dass ich da gerade so ein bisschen mit struggle und versuche mich da so ein bisschen, dass ich das so ein bisschen mehr trennen kann, auch für mich im Inneren. Es geht nicht nur um die Zeit, in der ich es trennen kann, weil ich merke, dass es mich schon ein bisschen belastet.
Mhm.
Also dass es zu viel ineinander übergeht und ich glaube, das ist halt persönlichkeitsabhängig. Der eine kommt damit klar und sagt, ich mache lieber jeden Tag was und dann... Ich habe ja auch schon ganz lange wann habe ich das letzte Mal nichts für Instagram, nicht irgendwie einen Gedanken am Tag an irgendwas verschwendet, keine Ahnung, weiß ich nicht, glaube ich, gibt's nicht. Und ich finde das schon manchmal auch herausfordernd für mich. Ich merke aber auch im Austausch mit anderen, dass das andere nicht so beschäftigt wie mich. Also ich glaube, das ist auch einfach Typsache.
Wobei man ja auch sagen muss, also dieser positive Stress, der kann sich ja auch sehr auf den Körper auswirken. Also sowas hatte ich auch schon, als ich mein erstes Buch veröffentlicht habe. Und dann war auch noch Corona-Zeit. Und dann hatte ich auch so, habe ich das deutlich gemerkt an meinem Körper, dass ich rübertreten muss. Wo der Arzt gesagt hat, ja auch körperlicher, positiver Stress. Ja. Also positiver Stress ist genauso ungesund wie negativer Stress. Man darf, der Körper muss irgendwann mal runterfahren können.
Ja.
Das muss ich mir auch ab und zu mal bewusst sagen. Aber ich empfinde es trotzdem nicht jetzt irgendwie als Belastung. Ja. Aber es ist schwer und deswegen überlegen wir ja auch mit der Showküche, weil mich nervt das zum Beispiel total. Ich will ja Videos drehen, wo ich drauf bin. Mhm. Aber es nervt mich, mein Licht ist blöd in der Küche und es nervt mich, wenn ich vorher eine Stunde aufräumen muss. Und
Ja, weil dann halt doch in der Küche hier zu Hause die Sachen rumstehen und dann stehen noch die Zettelchen von den Kindern liegen noch rum und dann hat man noch die Butterbrotdose im Hintergrund und der Wasserkocher steht schräg und daneben noch der Teebeutel und bis du das aufgeräumt hast, bist du schon 20 Minuten am Machen und dann die Lichter aufzustellen. Das ist ja für mich genau der Grund, dass ich einfach tageszeitunabhängig dahin gehen kann, auch mal morgens um 10. Es ist zwar noch dunkel und diesig, aber ich gehe hin.
Ja, und du legst einen Schalter um und du hast perfektes Licht, ne?
Das ist auch
Alles ausgeleuchtet, vertont und was du alles brauchst, das ist halt schon
Es ist
cool,
alles
ne?
an einem Ort und kann losgehen. Ne? Und ich habe jetzt dann auch, als ich das mal thematisiert habe in meiner Story, haben auch Abonnenten gesagt oder Follower, ja, aber ist doch schön, also wir mögen das Chaos in deiner Küche. Das mögen vielleicht ein paar, aber du musst ja auch sagen, ich bin ja mittlerweile eine große Marke. Ja, das kann doch nicht grundsätzlich da mein Familienchaos zeigen. Hätte ich jetzt welche am Anfang oder keine Ahnung, bei manchen Mama-Bloggern mag das gehen, aber ich will das nicht.
Ich auch nicht. Also man möchte, also schon mein Ziel ist es halt auch, und das ist ja auch das, was ich denke, dass die Leute sagen, ach, wenn ich von Jasmin was nachkoche, ist es geritzt. So, das passt. Und es ist halt wie, es ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber wie so eine Institution. Das war für mich zum Beispiel damals, als ich Kind war, ich komme ja aus Bielefeld, Dr. Oetker ist ja hier und es gibt so ein Backbuch von Dr. Oetker. Mhm. Und meine Oma hat immer gesagt, wenn du von denen den Rodonkuchen nachmachst oder so, dann funktioniert das. Und das finde ich halt spannend. Und das ist halt das, wo ich halt sagen, das ist halt für mich so die Marke in dem Food-Bereich zu sein. Dass man sagt, ich gehe bei Jasmin auf die Seite und ich weiß, das wird funktionieren. Und das finde ich funktioniert nicht, wenn im Hintergrund irgendwie noch Brotdosen der Kinder, halb aufgegessene Mandarinen und also ich weiß nicht, das hat was mit einem professionellen Erscheinungsbild zu tun. Ohne dass es steril ist, ohne dass es zu clean ist und man kann ja trotzdem super authentisch und man selber bleiben und das versuche ich halt auch und glaube, gelingt mir auch ganz gut, dass ich halt schon auch in der Story, wenn ich mal da bin, so bin, wie ich halt auch in Wirklichkeit bin. Also natürlich immer ein sehr kleiner Teil der Persönlichkeit, man filmt ja nicht 24, wir sind ja nicht bei Big Brother, aber dass das schon halt auch noch präsent ist und trotzdem so ein bisschen aufgeräumt im wahrsten Sinne des Wortes tatsächlich.
Du hast ja auch ganz oft bei Marken das Thema, wenn du jetzt, sag ich mal, du hast gerade den Wasserkocher angesprochen, da steht noch der Teebeutel. Ja, was ist, wenn die Teepackung dann noch steht? Dann steht da Teekanne drauf und du hast irgendeine andere Marke, die nicht will, dass andere Marken zu sehen sind, egal ob Konkurrenz oder nicht. Na, da musst du halt auch die ganze Zeit immer drüber nachdenken. Darf ich das gerade zeigen oder nicht? Und da sieht man jetzt gerade die Marke von, ich hatte das Thema mit einem Kontaktgrill. Ich habe so ein Panini gemacht für Mortadella aus Italien. Ne, und dann wollte diese Firma aber nicht, also Mortadella di Bologna, diese konsortiengeschützte Marke, dass man die Marke des Panini-Grills erkennt. Wo ich mir denke, okay, macht gar keinen Sinn. Ja, aber ist gar kein Konkurrent, aber wollten die nicht, ne? Musste ich dann rausschneiden, die Szene. Ne? Und da musst du dann ja immer die ganze Zeit drauf achten, ne? Was stelle ich jetzt hin, was darf da noch sein und was nicht. Da hätte ich auch gar keine Lust drauf.
Das wissen wir, ne, die uns nicht jeden Tag damit beschäftigen, aber viele Leser oder Zuschauer, die wissen das ja gar nicht.
Genau. Na, die stecken ja auch gar nicht drin. Außer sie hören unseren Podcast Koch und Kohle. Ne? Dann wissen die das natürlich.
Ich habe eine Frage, die kann ich euch auch gerne an euch beide stellen. Wenn ihr 50.000 Euro bekommen würdet, was würdet ihr dafür fürs Unternehmen? Kein Urlaub, das zählt nicht. Ihr müsst irgendwas für euer Unternehmen, für euer Business machen.
Ich würde meine Showküche einrichten.
Okay, ganz klar.
Extra, ja. In meiner Küche. Extra.
Ja, also so extra Räumlichkeiten und da halt alles wirklich so aufbereiten mit Lichtern und die sind ja auch schön teuer.
Ja, also ich würde genau dieselbe Antworten nehmen, weil ich glaube, besser kannst du es nicht investieren als in eine Showküche. Du könntest es auch für einen Mitarbeiter nehmen, wobei das schon, nur, wenn du da wirklich einen Professionellen haben möchtest, könnte schon schwierig werden als Jahresgehalt, weiß ich jetzt nicht, aber du musst ja als Arbeitgeber nur ein paar mehr Anteile drauflegen als das, was derjenige brutto verdient. Von daher könntest du da eng werden. Aber so eine Showküche kriegt man damit auf jeden Fall gut eingerichtet und dann kann man sich vielleicht noch irgendwie einen Werkstudenten mit einstellen zum Videos unterstützen oder sowas. Ne? Von daher, das wäre, glaube ich, auch mein Plan. Was willst du denn machen, Jasmin?
Ich habe auch, also meine Showküche ist ja jetzt quasi, ich habe es ja jetzt schon so weit vorangebracht. Ich glaube, bei mir wäre es tatsächlich wirklich Richtung Mitarbeiter. Ich weiß nicht, wie weit man da kommen würde. Aber das wäre halt schon, also das ist so zukünftig irgendwo das, wo ich sage, das würde ich. Also ich habe jetzt keine Sache, also kein Ding, wo ich gerne investieren würde. Wahrscheinlich würde ich jetzt gerade, bin ich ja dabei, meine YouTube-Sachen aufzubauen, dass ich da halt ein bisschen Videos, das kostet halt ja auch immer wieder, ne, weil du alles wieder einkaufst. Und ich glaube, auf Dauer sind feste Mitarbeiter effizienter, also das, was wir eben auch gesagt haben, auch inhaltlich fokussierter, aber halt auch, glaube ich, in Summe günstiger, weil sie dir halt den ganzen Tag in Anführungsstrichen zur Verfügung stehen. Du kannst sehr viele Aufgaben abgeben und ich glaube, das wäre halt so das Erste, was ich mir einkaufen wollen würde. Also auch wenn das jetzt vielleicht nicht so ganz mit dem, weil das ja eine monatliche Auszahlung ist und so. Also ich wollte jetzt nicht in die Details gehen, aber so vom Prinzip her wäre das, glaube ich, das, wo ich sage, ich möchte gerne jemanden, der an meiner Seite mit mir den Weg beschreitet, aber im Beruflichen. Das wäre halt etwas.
Sehr schön.
Gibt es irgendein Gericht, was alle mega abfeiern auf deinem Blog und du denkst so, okay, es ist irgendwie, warum eigentlich? Also wo du sagst, das hat entweder bei Instagram kommt es gut an oder es hat super krasse Aufrufe und du denkst, naja, okay, so besonders finde ich es jetzt nicht und das wäre jetzt auch nicht meine Nummer eins.
Also die Nummer eins sind auch eigentlich meine Nummer eins. Also bei uns ist zum Beispiel Kartoffelsuppe ist so ein Renner. Total einfach, normale.
Verrückt, ne?
Ja, aber
habe ich gesehen in der Recherche.
Kartoffelsuppe kommst halt zu uns. Und die habe ich aber, ist glaube ich eins meiner ersten Rezepte gewesen. Und so wie wir so machen. Und ich habe den Blog immer so gesehen als Kochbuch für meine Familie. Also ich schreibe es auch so, dass es mein Mann oder die Kinder nachkochen können.
Ja, ja.
Die ist halt so. Deswegen feiern wir so. Und, weiß ich nicht, Greta Raki-Auflauf kommt bei meiner Community noch sehr gut an.
Das sind wir.
Den essen wir auch gerne, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, wow, den gibt es jetzt jede Woche. Mhm. Aber freut mich trotzdem. Ja. Also es sind vor allem diese schnellen Sachen. Ne? Also, und ich würde ja auch nicht sagen, wie gesagt, vom Anfang schon, ich bin nicht Köchin. Also manches kann man vielleicht gar nicht als Kochen bezeichnen, was ich da tue, indem ich Zutaten miteinander verbinde.
Ja, das haben wir ja immer, diesen Vorwurf, der bei Instagram ist. Ja, aber ständig. Ehrlicherweise muss man halt auch sagen, wenn du dann den gelernten Köchen bei Instagram folgst, dann ist erstmal in jedem Gericht so 250 Gramm Butter, damit wird erstmal gestartet. Ja. Und das ist dann ja nur die Flocke Butter. So, wo du denkst, ja, ganz ehrlich, oder wird dann 5 Stunden mariniert. Ja, ich komme aber um 17 Uhr von der Arbeit, die Kinder haben Hunger, gehen mir nicht auf die Nerven, ich bin müde und 2 Kinder müssen noch in die Wanne und übrigens wird auch noch morgen ein Test geschrieben. So, und da habe ich keinen Bock, da 4 Stunden in der Küche zu stehen, sondern dann ist es was, dass du sagst, und deswegen bin ich jetzt sogar, das habe ich jetzt ausprobiert, so Sachen in so eine Auflaufform und dann einfach in den Ofen.
Ja,
also mit der Pasta bin ich immer noch so ein bisschen skeptisch, weil die ja so viel Stärke abgibt, da bin ich jetzt, aber die Soße kann man echt gut machen. Es ist dann halt nicht angebraten, es gibt keine Röstaromen und ich verstehe das halt auch. Also ne, natürlich ist das geiler, aber wenn ich wirklich gestresst bin und ich bin auch, ne, habe ich ja auch, obwohl ich zu Hause bin, ich muss die Rezepte filmen und habe aber Hunger, aber ich kann es ja nicht essen, weil ich muss es ja filmen und dann abfotografieren. Und dann würde ich am liebsten auch irgendwas einfach in den Ofen, dann kocht es so vor sich hin und dann kann man es halt essen, bevor man sich irgendwie wieder ein Gouda-Brot macht oder irgendwas. So.
Aber weißt du was, du sagst gerade Röstaromen, das ist sowieso so ein überbewerteter Mythos, würde ich fast sagen, ne? Weil wenn du eine authentische Bolognese kochst, da brätst du das Hackfleisch auch nicht an, sondern du machst erst dann so Fritto mit Zwiebeln, Sellerie und Karotten und dann schmeißt du das Hackfleisch dazu und dann hat das gar nicht mehr so viel Kontakt, dass es wirklich scharf angebraten wird, sondern es gart tatsächlich nur und du machst es ganz krummelig und es kriegt nicht ein bisschen Röstaroma und so eine richtig geile Bolognese, die isst jeder gerne. Na, also brauchst du es nicht. Ja. Wenn der Rest
also ich war, wie gesagt, da gegenüber diese ganzen auch One-Pot-Sachen, hatte ich jetzt diesen einen Food-Trend auch ausprobiert, wo du so ein Curry machen kannst, wo du alles einfach nur...
Ja, habe ich gesehen, die gehen alle ab, diese Videos ehrlich, mit den Rahmen. Ne?
Gut. Ich habe es gegessen und dachte so, boah, warum ist denn das so lecker?
Okay, vielleicht mache ich das auch
irgendwie
mal.
Dachte, du musst den Knoblauch anrösten, du musst die Currypaste anrösten, du musst das anrösten, aber ganz ehrlich, also alle haben es hier bei mir in der Familie mega krass abgefeiert und in den Kommentaren, also auch bei meinen privaten Nachrichten, alle, boah, das ist das wohl mega und wo ich denke, super, also ne, es ist halt wirklich klar, wenn ich halt am Wochenende Zeit habe, dann mache ich auch mal gerne mehr und länger und irgendwas mit einlegen, aber so in der Woche bin ich genauso gestresst, obwohl ich den ganzen Tag mit Rezepten zu tun habe. Und abends sind die Kinder da und haben irgendwie mega Hunger. So. Das finde ich schon spannend. Wenn du einen Tag, du bist ja wirklich spezialisiert auf Familienküche und Rezepte für Kinder und gesunde Rezepte und du dürftest irgendwas verändern am Essverhalten oder in ganz Deutschland. Also was wäre so die erste Regelung, wenn du ein Gesetz einführen dürftest oder halt so eine, also das ist jetzt natürlich Quatsch, weil es halt, ne, aber so fiktiv. Was würdest du halt irgendwie durchsetzen, damit halt irgendwie die gesamte Familienernährung, Kinderernährung irgendwie einfacher vielleicht auch für Eltern zu gestalten ist?
Ich würde, oh, das ist schwierig, Kohlenhydrate reduzieren. Mhm. Also davon essen wir Erwachsenen generell zu viel? Oder ja, also irgendwie so eine Regel einführen. Wie müsste das zusammengesetzt sein, das perfekte Essen?
Ja.
Also aus wie viel, also wie viel Kohlenhydrate, wie viel Eiweiß, wie viel Fett. Einfach nur, ne? Das ist nicht nur immer.
Man muss einfach das Parmesan-Verhältnis noch höher setzen. Ja. Je mehr Parmesan du auf deine Nudeln machst, umso besser hast du Protein und Fette.
Ich finde es tatsächlich spannend, weil da hatten wir auch in der letzten Folge Daniel drüber gesprochen, bei mir diese Blätterteig-Sachen kommen so gut an. Und man hat ja auch immer das mit Pasta. Und ich finde es ist halt manchmal auch schwierig, und da sehe ich mich manchmal im Zwiespalt, dass ich natürlich sehr auf Reichweiten angewiesen bin bei Instagram und natürlich Rezepte mache, die bei der Community gut ankommen. Wo ich aber manchmal sage, da ist halt einfach, also das ist halt einfach auch nichts, was wir noch zu Hause, das ist halt, also das sind nur Kohlenhydrate.
Also wenn du jeden Tag meine Rezepte kochst, dann funktioniert das nicht mit der gesunden Ernährung. Ja,
finde, vielleicht muss man es auch anders ansetzen. Es sollte halt einfach nur mal immer eine Gemüsevorspeise leben. Das Problem ist ja, dass Gemüse und gesunde Lebensmittel keine Lobby haben in Deutschland. Außer es sind extreme Proteinshakes oder so, dann wahrscheinlich.
Ja.
Aber wenn jeder, weiß ich, ein paar Möhrensticks oder einen kleinen Beilagensalat oder ein paar Mozzarella-Dinger, einfach vor der Hauptspeise ist, dann ist es viel besser für den Blutzuckerspiegel. Das ist für uns Erwachsenen ganz wichtig, aber auch für Kinder ja schon. Essentiell. Also ich nehme meinen Kindern, wenn wir essen, da gibt es immer, weiß ich, zwei Gurkenscheiben schon auf dem Teller, die liegen schon da als Augen und eine Möhre als Nase und aufgeschnittene Braten als Mund oder so. Und dann starten die automatisch mit Gemüse. Und das ist so gut für den Körper. Und dann können danach Kohlenhydrate kommen, das ist ja gar nicht schlimm. Aber die werden dann ganz anders verstoffwechselt.
Ja, das machen wir nachmittags bei unseren Kiddies auch, dass wir statt irgendwie was Süßes hinstellen, Keks oder sowas, wir schneiden dann einfach eine Birne auf oder eine Paprika auf oder so. Und das, da fragen die dann auch nach, ne, dass sie das dann gerne hätten irgendwie zum Lesen. Und dann lesen wir ein Buch und die snacken sich eine Paprika weg oder so. Ne?
Aber ich muss halt sagen, also meine wichtig. Kinder sind ja jetzt älter als deine, Daniel. Und als die jünger waren, fand ich es auch einfacher, weil die halt ja viel so Gemüsesticks und sowas gesnackt haben. Aber der 14-Jährige will keine.
Genau.
Also der isst es halt auch mal. Aber da habe ich jetzt gerade so ein bisschen, also ich habe wirklich, also bei mir war es halt auch so, dass ich halt immer, ich habe nie extra für die Familie gekocht. Also ich habe immer einfach nur die Gewürze zum Beispiel also oder Salz meistens war das ja, ne? Oder ich esse eigentlich so sehr würzig und orientalische Gerichte. Und die haben immer alles probiert so. Und das war halt schon auch spannend. Meine Kinder sind zum Glück, aber weil ich wahrscheinlich auch sehr vielfältig esse, ich glaube, manchmal ist auch das Problem, wenn zu Hause halt, also die Eltern schon so ein bisschen picky sind beim Essen. Und dann sind immer diejenigen, die sich beschweren, dass die Kinder so picky sind, wo man denkt, ja, aber du bist ja auch schon picky. Wie kann das, also wieso wunderst du dich, dass deine Kinder halt nicht alles essen? Da ist aber bei uns, also ich finde immer, ich versuche immer, dass man halt Gemüse nicht immer das so herausstellt, ist doch Gemüse, weil das ist so gesund, sondern ich versuche halt immer, das einfach, dass das einfach dazugehört. Das ist jetzt nicht, weil das gesund ist und das ist schlecht so, sondern dass man halt einfach normal, also das Gericht halt einfach mit Gemüse gegessen und wenn noch Salat daneben ist, dann wird ja auch gegessen und da wird jetzt nicht gesagt, ein Salat.
Ja, das ist bei uns auch so. Und, ich habe ja drei Kinder und der eine mag Möhren, der andere mag Tomaten, der eine Gurken und ich akzeptiere das aber auch. Also ich koche jetzt nicht für jeden extra. Aber ich nehme da schon drauf Rücksicht, ne? Weil es gibt ja auch manchmal Gründe, vielleicht juckt die Möhre im Mund, weil ich leicht allergisch veranlagt bin oder keine Ahnung. Aber warum soll ich jetzt alle über einen Kamm scheren, wo es ein Einzelkind vielleicht viel besser hätte? Und es ist ja nicht so schwer. Oder wenn wir Salat essen, dann mische ich den nicht. Also dann machen wir so ein Salatbuffet, da haben wir die Schüssel mit Grünsalat, dann haben wir Tomate und Zwiebel und Gurke. Und vielleicht hier, weiß ich, Gyros oder so. Und jeder nimmt sich das, was er möchte.
Ja.
Und dann kann man es ja einfach machen.
Also bei mir ist es bei Salat auch so zum Beispiel, dass ich den halt nicht würze. Ich mache nur ein bisschen Salz und Olivenöl dran. Aber alles, also wenn das jetzt halt so, aber so Essig und sowas halt nicht, weil die das halt da keinen Bock drauf haben oder zu viele Kräuter haben die halt auch keinen Bock drauf. Und dann mache ich es halt nebenher und wer da Bock drauf hat, tut sich das so ein bisschen drüber. Ja, ich finde wirklich, dass du halt immer echt gute, so praktische Tipps hast. Gerade wie eben auch, weißt du, man sagt Kohlenhydrate, du sagst, ja gut, aber dann ess doch vorher einfach so ein bisschen Gemüse und mach das. Und ich finde, das ist halt irgendwie wirklich das, was dich und deine Webseite und dein ganzes Konzept und dein ganzes Imperium so ausmacht. Und das finde ich halt, ich glaube, das spürt man halt auch als Leser. Und ich glaube, deswegen bist du halt auch so erfolgreich, weil du halt einfach wirklich mitdenkst. Du machst das nicht, damit das quasi dein Business, also natürlich hat man auch so einen Geschäftsgedanken dahinter und es ist schon spannend, das auch zu sehen und Reichweiten zu optimieren, aber einfach auch mit dem Hintergrund zu sagen, ich möchte gesehen werden, weil es gut ist und weil ich Leuten helfen kann und ich finde, das spürt man bei dir total und das finde ich wirklich schön und du bist wirklich ein Vorbild für mich, muss ich wirklich sagen. Ach, total toll.
Ja, vielen Dank.
Hat mir auch sehr großen Spaß gemacht, dich heute hier bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Ich habe viel, viel mitgenommen und viel gelernt, weil es ja doch wirklich schon so ist. Man spricht jetzt mit jemandem in deiner Person, die einfach schon vieles erlebt hat in dem Bereich, so lange schon dabei ist, so verschiedene Wege schon gegangen ist, die wir noch vor uns haben. Und ich glaube, für jeden, der diesen Weg auch gehen möchte, den wir gehen, war das auch ganz interessant, was wir heute hier geteilt haben mit an Informationen und mit Insights. Ich bedanke mich an dieser Stelle schon mal. Ich will es hier nicht abmoderieren, aber das wollte ich nur nochmal loswerden, bevor wir jetzt hier gleich zum Ende kommen.
Vielen Dank, es hat mir auch ganz viel Spaß gemacht und ich glaube, wir könnten noch tagelang über dieses Thema weiterreden oder generell über.
Also ich habe noch richtig viele Sachen, die ich theoretisch fragen könnte, aber ich habe es ja.
Also du darfst auch gerne nochmal wiederkommen, wenn dir das Spaß gemacht hat. Ne? Ich glaube, die Hörer werden es sehr, sehr feiern. Und klasse,
vielen
dass du
Dank,
da warst.
Jenny. Oder Jenny. Du sagst immer Jenny, ich habe immer Jenny.
Mir ist das relativ egal, aber irgendwann habe ich jetzt, mich wurde so oft gefragt, habe ich jetzt mich für Jenny entschieden. Aber du kannst auch Jenny sagen, aber wenn du mich fragst, sage ich Jenny.
Okay, das ist schön, dass ich das jetzt am Ende des Gesprächs kläre.
Alles
was war netter am Anfang. Anfang machen sollen. So, ich würde jetzt alles für die Zuhörer in, noch unten verlinken, in den Shownotes, deine, alles Mögliche, was du hast. Das ist dein Blog, deine Bücher, alles, was noch da ist. Vielleicht auch mal ein Link zu den Wochenplänen. Das ist bestimmt für ganz viele auch interessant, dass sie sich da halt einfach inspirieren können. Und genau, dann bedanke ich mich für dieses tolle Gespräch, für deine Offenheit, für deine Einblicke. Auch mal, dass man auch sieht, dass da auch bei dir Ungewissheiten sind. Und ja, wo du sagst halt einfach, das ist immer von außen so ein Imperium. Und wenn man reinguckt, dann ist es halt einfach auch nur ein Mensch, der halt ganz normale Gedanken hat, wie kann das weitergehen. Und das finde ich total spannend und bedanke mich für dieses tolle Gespräch mit dir und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag heute.
Vielen lieben Dank, den wünsche ich euch auch.
Und für euch, liebe Hörer, vielen Dank fürs Reinhören. Ich hoffe, dass euch alles gefallen hat, dass es euch Spaß gemacht hat. Bewertet uns gerne mit 5 Sternen. Ist das richtig, 5 Sterne oder immer Daumen hoch?
Ja. 5 Sterne. 5 Sterne. 5 Sterne.
Abonniert unseren Podcast und wir hören uns das nächste Mal. Ciao, ciao.
Tschö.
Das war's auch schon wieder mit Kochen und Kohle. Danke, dass du dabei warst. Und wenn du keine neue Folge verpassen möchtest, abonniere uns jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.